Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Mit diesen Worten aus Hebräer 12, 1-2, der Aufforderung, auf Jesus Christus zu schauen, begrüße ich euch alle zusammen ganz herzlich hier in der Kirche. Ich begrüße ebenso alle, die via Tonübertragung uns zugeschaltet sind, sei es aus dem Altersheim oder im Kastanienpark oder von sonst irgendwo. Seid alle ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich feiere den Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Beständigen, der sich nicht wandelt, dem ewig Treuen, im Namen von Jesus Christus, dem demütigen Fürst vom Frieden, und im Namen vom Heiligen Geist, der Quelle von der Hoffnung und der Kraft. Amen. Gemäss einem Eingangsvers aus dem Hebräerbrief soll der Blick beziehungsweise der Fokus der Gläubigen auf Jesus Christus gerichtet sein. Unser innerer Navi soll auf ihn eingestellt sein. Er ist der Anfang und das Ziel des Glaubens. Und er uns hat gefunden, oder wir uns heil finden, hat unseren Glauben angefangen. Mit ihm gilt es, unseren Glaubensweg zu gehen, und er ist auch das Ziel, woher wir letztendlich auch einmal wollen. Im täglichen Leben gilt es, unseren Blick gern wieder auf ihn zu richten, dass wir das Wesentliche im Leben nicht aus den Augen verlieren. Wer sich zu fest auf anderes konzentriert, beziehungsweise sich ablenken lässt, steht in der Gefahr, ihn aus dem Blick zu verlieren. Auch das Volk Israel war in der Wüste gerne wieder in der Gefahr, zu fest auf die Umstände zu schauen, statt auf Gott. Mehr dazu dann später in der Predigt. Jetzt wollen wir miteinander zuerst das Lied singen, es ist Lied 162. Gott ist gegenwärtig, Strophe 1-3. Wir sammeln uns zum Gebet. Jesus Christus, du bist der Anfang und das Ziel vom Glauben. Du hast das Kreuz getragen und uns damit von unserer Schuld befreit. Du bist der König von allen Königen und der Herr von allen Herren und stehst über allem. Wir haben uns versammelt, für uns auf dich auszurichten, dich anzubeten, auf dein Wort zu hören, das Abendmahl zu feiern und neu ermutigen zu werden. Danke für deine Gegenwart. In der Stille danken wir dir für alles, was in der vergangenen Woche gelungen ist und uns besonders gefreut hat. In der Stille legen wir unsere Sorgen, das, was uns beschäftigt, bei dir ab. In der Stille bringen wir dir, wo wir sind schuldig geworden, weil wir nicht in deinem Sinn gedacht, geredet oder gehandelt haben. Danke vergisst du uns gern, so wie es in deinem Wort verheißen ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns reinmachst von ganzer Schuld. Bitte red zu uns, hilf uns, dass wir dein Reden verstehen können. Berühre unser Herz. Schenk Veränderung dort, wo wir es nötig haben. Schenk uns Ermutigung so, dass wir gefüllt mit Kraft, Mut und Zuversicht die Kirche wieder verlassen können. Amen. Wir singen ein weiteres Lied, es ist das Lied 221, Allein Gott in der Höhe sei er. Strophe 1 bis 4.
Wir hören jetzt miteinander auf das Wort von Gott, und zwar so, wie es im Johannes 3 steht, in den Versen 13 bis 21. Nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn Gott selbst bestimmt sein Handeln. Wir singen jetzt noch miteinander ein nächstes Lied, Lied 32, ein feste Burg ist unser Gott, alle vier Strophen.
Thank you.
Es ist noch gar nicht so lange her. Da ist die nigerianische Sängerin Nanya, ich nehme an, man spricht den Namen auch so aus, die durch The Voice in ihrem Land ist bekannt worden, vor einer Schlange gebissen worden. Leider ist die junge 26-jährige Frau viel zu früh gestorben. Und zwar der Grund ist dafür, weil sie im Spital kein Gegengift hatte. Das ist ein tragisches Ereignis, wenn man denkt, dass die Frau ja noch normalerweise noch so viele Jahre vor sich hätte gehabt. Das Beissen von Schlangen sehr gefährlich kann sein, das zeigt auch unsere Geschichte aus dem Alten Testament. Ich lese aus 4. Mose 21, Verse 4 bis 9. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose. Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das Volk kam zu Mose und bat: Wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Daraufhin betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Fertige eine Schlange aus Bronze an und stecke sie auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen, dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze und steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzenschlange ansah, blieb am Leben. Die Israeliten waren ziemlich am Ende. Sie hatten keine Lust mehr. Das ist verständlich, wenn man ihre Situation ein bisschen kennt. Gott hat ihnen versprochen, dass er sie aus Ägypten herausführen und ins Land Kanaan bringen wird. In diesem verheißenen Land soll Milch und Honig fließen. Mit anderen Worten, es soll ein Land sein, wo drinnen Überfluss und Wohlstand herrscht. Das hat nach einer grossartigen Zukunft tönt. Aber seit dem Auszug aus Ägypten sind unterdessen schon fast gar 40 Jahre vergangen gewesen. Die Reise hat wahrscheinlich nur ein paar Monate oder sogar nur ein paar Wochen gedauert, wenn das Volk auf Josua und auf Kaleb hätte gelost gehabt und nicht auf die 10 andere Kundschafter, die das Land sich anschauen gesehen. Dann hatten sie nämlich den Mut gehabt, das Land tatsächlich auch einzunehmen. Folglich, nach eben diesen fast 40 Jahren, ist ein grosser Teil von dieser Auszugsgeneration bereits gestorben gewesen, so der Aaron und Miriam. Unterdessen ist das Volk kurz vor dem Ziel gewesen. Nur noch Edom ist dazwischen gelegen. Weil der König von Edom sie nicht durchs Land ziehen wollte, haben sie einen grossen Umweg machen. Doch der Umweg scheint es fast beim Volk zum Überlaufen gebracht zu haben. Tja, und so können wir im Vers 4 lesen, dass das Volk auf diesem langen Weg ist ungeduldig geworden. Offen gesagt, überrascht mich das nicht so. Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Ob ihr geduldige Leute seid. Ich kann mich noch gut erinnern, in der RS haben wir den 50er gemacht. Ich bin gern gelaufen, weil ich gern gedacht, in jeder Zeit, in der wir laufen, machen wir nichts Dümmeres. Und so sind wir unterwegs gesehen auf diesem Marsch. Und der Leutnant hat uns gern motivieren wollen. Er hat gesagt, noch bis zur nächsten Kurve. Und dann haben wir eine Verpflegungsstange. Noch bis dorthin, noch bis da vorne, dorthin. Und dann sind wir dort vorne angekommen und haben gesagt, ja noch, bis dort vor. Und das hat er mehrfach gemacht. Und ich bin langsam, aber sicher einfach ein bisschen ungeduldig und hässig geworden. auf den Mann. Gell? So Umwege, also das war jetzt nicht Umweg in diesem Sinn, aber Umwege im Leben, die können mühsam sein. Zum Beispiel beim Wandern, wenn man eine Abzweigung verpasst. Oder beim Autofahren, auch dort, wenn man Abzweigung verpasst und man einen Umweg machen muss. Oder vielleicht auch beim Langläufeln, wenn vielleicht dann eben der viel weiter geht, als man eigentlich wollte, dann kann das ein bisschen mühsam werden. Aber auch sonst im Leben müssen wir manchmal Umwege machen. Manchmal, wenn man eine Prüfung vielleicht nicht besteht beim ersten Mal, also man muss wiederholen, dass es vielleicht erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr kann. Oder wenn man eine Operation hatte und nachher ist es irgendwo leider nicht gut gekommen, dann muss man nochmal um ein Messer. Oder man geht einfach auch nochmal in den Laden einkaufen, man kommt und merkt, Scheibe, ich habe nicht alles dabei, ich muss noch gerade mal gehen. Ich kenne jemanden hier, der Kirche, der das noch jemand dir sagt, ich habe nicht alles eingekauft, was ich hätte sollen. Ich sage natürlich nicht wer. So Umwege kosten Energie, sie frustrieren manchmal schon, sie können die Lebensfreude rauben, sie können manchmal sogar Glaubenszweifel auslösen. Habt ihr in eurem Leben auch so Umwege müssen machen? Wie denkt ihr im Nachhinein darüber? Manchmal sind Umwege nicht einmal so schlecht, weil dann plötzlich der Zeitpunkt besser klappt, als wenn man keinen Umweg hätte müssen machen. Oder wie auch immer. Und die Israeliten ist der Umweg nicht spurlos vorbeigegangen. Sie haben ja von Murren. Für was hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Dass die Israeliten zu Ägypten wegen der harten Arbeit und der Unterdrückung gesäuft und um Hilfe gerufen haben, ist ihnen wahrscheinlich in diesem Moment nicht präsent gewesen. Gott hat das ernst genommen und das Volk mit dem Mose aus Ägypten befreit und eben bis hierher geführt. Am Tag ist er als Wolke und in der Nacht als Feuersäule vorausgegangen. Er hat es also nicht einfach in der Wüste herumirren lassen. Er hat sein Volk auf dem beschwerlichen Weg durch die Wüste befreit. Und sie haben weiter gemurrt. Nicht einmal Brot und Wasser gibt es da. Das Essen gruset uns. Das Klagen hat nicht ganz der Wahrheit entsprochen. Gott hat die Israeliten während dieser 40-jährigen Wüstenwanderung täglich mit Manna und Wachteln und Wasser versorgt. Am Morgen hat er ihnen Manna gegeben, am Oben hat er ihnen Wachteln gegeben, gäng so viel, wie es gebraucht hat für diesen Tag. Und am sechsten Tag hat Gott so viel gegeben, dass sie genug hatten, für den Sabbat zu überstehen. Für das Wasser musste Mose mit dem Stecken auf einen Fels schlagen. Und dann ist es rausgesprudelt. Und die Israeliten konnten trinken und sie auch so als andere als verdurstet. Gott hat sein Volk täglich mit allem Nötigen versorgt. Ihre Vorwürfe gegenüber Gott waren also haltlos gewesen. Wenn etwas zum Nörgeln zu geben hätte, dann höchstens, dass vielleicht die Abwechslung nicht so gegeben ist. Stellt euch mal vor, selbst wenn ihr gerne Poulet-Flügeli und Bonfrit habt, 40 Jahre lang jeden Tag Poulet-Flügeli und Bonfrit und am Abend vielleicht noch ein bisschen Brot und Kaffee. Irgendwann kann es natürlich dann schon zum Haus aushängen. Dass die Israeliten geklappt haben, mit dem hat Gott nicht das Problem gehabt. In den Psalmen gibt es einen Haufen Klagenpsalmen, wo Menschen ihre Frust bei Gott loswerden. Auch wir dürfen frustriert sein, wenn es uns zu viel wird oder wenn uns alles über den Kopf auswächst. Dann dürfen wir das Gott auch sagen. Wir dürfen auch traurig sein und eben frustriert sein, wenn uns alles über den Kopf auswächst. Gott hat kein Problem mit dem. Er hat auch nicht das Problem, dass die Israeliten klagen. Aber ihre Not wird zu einer giftigen Schlange, weil sie mit verlogenen Vorwürfen gegen ihn eben die Klage mit mit verlogenen Vorwürfen mischen. Gott hat sie mit Wasser versorgt. Er hat ihnen Manna und Wachteln gegeben. Einzig das Brot haben sie nicht bekommen. Und das Murren vom Volk hat Gott, auf das Murren hat Gott jetzt reagiert. In vielen Übersetzungen wird das hebräische Wort Vayishlach übersetzt, und zwar mit Schicken. Aber wir können es auch mit Loslassen übersetzen, und das macht ein bisschen einen Unterschied. Das ist ein Unterschied. Gott straft das Volk nicht, indem er Schlangen lossteckt und die aus dem Nichts auftauchen, sondern er nimmt sie Schutz vom Volk, dass die Schlangen können angreifen und viele sterben. Das würde bedeuten, dass es gern wieder Schlangen um das Volk herum hatte, aber Gott hat seine schützende Hand über sie gehabt. Auch wenn das Volk nichts gespürt hat, war Gott bei ihnen gewesen und hat sie bewahrt. Die Strafe hat das Volk zur Einsicht geführt. Sie haben ihr Unrecht eingesehen und bereut und ihm auch bekennt. Sie haben ihn darum gebeten, er soll Füsse vor Gott, also der Mose soll Füsse vor Gott einstehen, bitte, dass er doch die Schlange wegnimmt. Doch Gott hat das Gebet nicht genau so erhört, wie sie es gerne hätten gehabt. Er hat die Schlange nicht weggenommen. Sie sind eine Gefahr für das Volk geblieben und haben auch weiterhin gebissen. Aber er hat dem Mose einen Auftrag gegeben, er soll eine Schlange aus Bronze machen und ihre Stange aufmachen. Und der Mose hat das gemacht. Alle, die jetzt von der Schlange sind gebissen worden, und ihren Blick auf die erhöhte Schlange, ich könnte auch sagen, auf die gekreuzigte, auf die gerichtete Schlange, haben die sie am Leben geblieben. Das alles hat das Gift, die tödliche Wirkung verloren und sie haben gelebt. Jesus nimmt das Bild von der erhöhten Schlange im Neuen Testament auf und vergleicht es mit seinem Werk. Wir haben es vorhin bei der neutestamentlichen Lesung von Hans-Peter Schmutz gehört. Ich lese noch einen kleinen Abschnitt daraus. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk macht möglich, dass wir ein ewiges Leben bekommen können. Der Vers aus Johannes 3,16 zeigt, dass für das ewige Leben zu bekommen, der Glaube bzw. Vertrauen in Jesus Christus nötig ist. Er hat alles Nötige dafür da, sein Tod am Kreuz und seine liebliche Verstehung machen ewiges Leben möglich. Das ist das Heilmittel, das uns vom Todesbiss von der Sünde rettet. Schlangenbissen sind ein Sinnbild für die Sünde und ihre tödliche Wirkung. Ein einfaches, aufrichtiges Gebet ist der Türöffner für das ewige Leben. Wer nach einem Biss auf die erhöhte Schlange geschaut hat, ist im Leben geblieben. Wer auf Jesus schaut und eine Lösung bei ihm sucht, der findet das ewige Leben. Noch einmal, Gott hat die Schlange nicht weggenommen, aber er hat die Möglichkeit geschaffen, einen solchen Biss können zu überleben. Das hat sich bis heute nicht geändert. In dieser Welt gibt es nach wie vor Schlangen, Herausforderungen, Gefahren, Versuchungen und so weiter. Es gibt so vieles, was nicht gut ist und uns Sorgen macht. Mit diesen Leuten wünschen wir uns manchmal, das wäre nicht so, als wäre einfach weg. Das wird eines Tages so sein, aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen auch mit Umwegen rechnen, mit Gefahren, mit Krankheiten, mit Leid, mit Angst, mit Trauer und so weiter. Mit all dem müssen wir leben. Und trotzdem ist Gott da. Und weil er da ist, darum dürfen wir voll Zuversicht durch das Leben gehen. Es ist wichtig, dass wir uns gern wieder auf ihn und auf sein Wort ausrichten. Auch wenn sein Wort manchmal ein bisschen trocken ist. Wir haben ja das letzte Woche bei der Predigt von Daniel Meister gehört. Lesen wir es trotzdem. Ringen wir darum, was Gott uns sagen will, auch dann, wenn es schwierig wird. Das gibt Kraft, das gibt Mut, das gibt Zuversicht und hat auch eine reinigende Wirkung. Reden wir mit dem, teilen wir mit dem Freude und Leid, schauen wir auch gern wieder drauf, was er gut in unserem Leben tut. Wenn wir das tun, so sind wir weniger in der Gefahr, ihn ungerecht anzuklagen und zu murren. Und es wird offensichtlich, dass er bei uns ist. Bei uns Anfechtungen zu schaffen machen, Angst uns überrollt, Sorgen uns quälen, gewisse Sachen uns zu fest vereinnahmen, so lenken wir unseren Fokus auf ihn. Wenn uns das gelingt, so verlieren die aufgezählten Sachen an Gewicht und wir können unser Leben siegreich gestalten. Jedes Mal, wenn das uns gelingt, so wird unser Glaubensmuskel, unser Vertrauen in Gott gestärkt. Und das wiederum führt zu Wachstum im Glauben. Es geht also gern wieder darum, uns ganz zu ihm zu kehren, unseren Fokus auf ihn zu richten und uns nicht von der Schlange zu entmutigen. Sollte sie uns aber trotzdem wieder mal beißen, so dürfen wir wissen, dass Gott ein barmherziger Gott ist und uns gern vergibt. Ich komme zum Schluss. Die Geschichte mit dem Volk Israel, ihrem Murren, der Schlange oder aufgerichteten Schlange, führt uns vor Augen, wie wichtig das ist, auf wer oder was wir unseren Blick, unseren Fokus richten. Schauen wir auf die Umstände, die uns das Leben schwer und uns eventuell unzufrieden machen, oder richten wir unseren Blick auf Jesus und erwarten von ihm Hilfe in unserer Not. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir unseren Blick auf ihn richten, weil er der Anfänger und der Vollender vom Glauben ist. Amen.
Thank you.
Am letzten Dienstag ist Marianna Bürki-Gfäller beigesetzt worden. Sie ist am 11. Oktober 1930 geboren und am 14. Januar gestorben. Zuletzt war sie wohnhaft im Alters- und Pflegeheim Landblick, in Grossstädten. Denn dann wird der Staub wieder zur Erde, aus der er kommt, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Amen. Am letzten Freitag hat die Abdankung von der Marianna Zimmermann-Chant stattgefunden. Sie ist am 2. Januar 1950 geboren und am 30. Januar gestorben. Gewohnt ist sie zu Oberblicken. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, da bist du auch da. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Ich bitte euch, wenn es möglich ist, hier dazu aufzustehen. Vater im Himmel, die Geschichte vom Volk Israel, die uns in der Predigt beschäftigt hat, ist eindrücklich. Du hast nicht das Problem damit gehabt, dass die Israeliten geklagt haben. Aber ihre Not ist zu einer giftigen Schlange geworden, weil sie mit verlogenen Vorwürfen vermischt haben. Du hast das Klagen von deinem Volk zu Ägypten gehört. Du hast den Auszug aus Ägypten möglich gemacht, bist dem Volk bei Tag und Nacht durch die Wüste vorausgegangen. Du hast sie mit Essen und Trinken versorgt und sie auf ihrem Weg bewahrt. Doch das hat das Volk irgendwie vergessen gehabt. Hilf uns, dass das uns nicht passiert. Hilf uns, dass wir dein gütige Wirken in unserem Leben sehen können und dir dafür dankbar sein können. Hilf uns, dass wir uns im Leben gern wieder auf dich ausrichten und ganz besonders dann, wenn die Umstände schwierig sind. Du siehst aber auch die Welt. Vieles liegt im Argen. Kriege, Terror, Mord und Totschlag, Hunger, Durst, Familien, die auseinanderbrechen, Sorgen wegen unserer Umwelt, Sklavenhandel, Menschen, die gierig ohne Rücksicht auf andere ihren Gewinn wollen steigern und so weiter. Wir brauchen die in allen Bereichen unserer Gesellschaft, dort, wo wir helfen können, dass der Blick in die Zukunft wieder hoffnungsvoller wird, dort braucht er uns. Wir wollen uns zur Verfügung stellen, brauche uns als deiner Werkzeug. Danke, bist du auch bei den beiden Trauerfamilien. Hilf mir, dass sie noch dein Noch den Schmerz können verarbeiten können. Und alles, was uns jetzt sonst noch im Kopf geht, das legen wir in die Worte von unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid so gut und nehmt nur wieder Platz. Wir singen ein nächstes Lied miteinander. Es ist Lied 314, nicht 300. Ja, genau, 314. Jetzt feiern wir miteinander das Abendmahl feiern. Jesus lädt uns an seinen Tisch ein. Wir feiern das Abendmahl im Rückblick und Erinnerung an sein Leben, seinen stellvertretenden Tod und seine liebliche Auferstehung. Aber auch im Ausblick auf seine Wiederkunft, wenn wir einmal mit ihm zusammen in seinem Reich feiern können. Der Paulus beschreibt in Epheser 1,7 das folgendermaßen, was er am Kreuz auf Golgatha getan hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie gross Gottes Gnade ist. Wer sich auf das eingelassen hat, darf entlastet und befreit durchs Leben gehen und wissen, dass ihn und sie nichts von der Liebe von Gott kann trennen. Wir beten miteinander. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns gern wieder an deinen Tisch einlatschst. Wir dürfen kommen, das Brot essen und den Traubensaft trinken und uns daran erinnern, dass du dein Leib und dein Blut als lebendiges Opfer hast gegeben, das nötig ist, dass wir von unserer Schuld befreit werden können. Danke für deine Barmherzigkeit und Gnade. Ich bitte dich, dass du das Brot und den Traubensaft segnest, uns zur Stärkung und dir zur Ehre. Schenk die Heilige Geist, dass wir den Täuschsinn vom Abendmahl begreifen können. Amen. Und jetzt bitte ich euch, Helfer, vorzukommen. In der Nacht, wo der Herr Jesus ist ausgeliefert worden, hat er das Brot genommen, hat gedankt, hat es abeinander gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib für euch, mache ich das zu meinem Andenken. Genauso hat er nach dem Essen auch den Becher genommen und hat gesagt, der Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Jedes Mal, wenn ihr daraus trinkt, macht es zum Andenken an mich. Darum, so manchmal, dass ihr das Brot esset und aus dem Becher trinkt, predigt ihr damit den Tod vom Herrn, bis dass er kommt. Dann sind die jetzt alle zusammen ganz herzlich zum Abendmahl eingeladen. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht am Abendmahl teilnehmen wollt, dann könnt ihr auch am Platz bleiben hocken und dort still einfach mit feiern. Wir haben auch glutenfreies Brot, falls das jemand wette, dann seid so gut und macht doch ein Zeichen. Wir machen das nach Oberdiessbacher Art, kommt einfach durch den Mittelgang führen und auf der Seite wieder zurück. Seid so gut. Gibt es noch Leute, die das Abendmahl gerne einen Platz würden einnehmen? Dann dürftet ihr jetzt noch ein Zeichen tun, dann könnten wir es noch bringen. Das sieht nicht noch aus. Dann tun wir zum Abschluss des Abendmahls noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für das markante, sichtbare Zeichen des Abendmahls. Danke, haben wir an die Tisch dürfen kommen. Du hast zahlt für uns. Wenn wir das für uns annehmen, so können wir mit dir verbunden sein und das über den Tod raus. So real, wie wir das Brot und den Traubensaft im Mund gespürt haben, so real bist du am Kreuz gestorben und lieblich auferstanden. Amen. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, die ist für Jugend mit deiner Mission Wyler bestimmt. Imam Wyler ist ein Teil der weltweiten Familie von Jugend mit deiner Mission. In Wyler leben Menschen aus allen Ecken der Welt, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass Menschen Gott lernen kennen und ihn bekannt machen. Sie bieten praktische Schulungen und auch Einsätze mit dem Fokus Mission an. In ihrem Zentrum festigen Leute ihre Gottesbeziehung und Berufung und entwickeln Kompetenzen und Leidenschaft für die Mission. Jugend mit deiner Mission ist eine weltweite Bewegung, sehr eine gute Sache. Viele Leute, die ich kenne, haben dort auch Schulungen gemacht. So die Marianne und ich vor vielen Jahren. Danke vielmals für alles, was ihr beim Rausgehen tut, runterlassen oder via die Wind tut, überweisen. Merci vielmals. Ich danke allen zusammen, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, sei es im Vorder- oder auch im Hintergrund und auch noch im Kirchengemeindehaus unter den Kindern gearbeitet haben, sie betreut haben und eben so ein Kirchengaffee-Team, das Kirchengaffee aufgebaut hat und dann wieder weiter abräumen. Merci vielmals allen hier dafür. Und hier dazu zum Kirchengaffee seid ihr alle zusammen ganz herzlich im Anschluss von den Gottesdienst eingeladen. Am 28. Februar, das ist gestern in zwei Wochen, findet noch ein Reisessen statt. Unser BFA-Projekt Haiti, für das sammeln wir ja jetzt auf ein Jahr Geld und wir machen das noch ein weiteres Jahr, Kollekte immer wieder. Und da findet dazu wieder unser traditionelles Reisessen statt. Das kann man kann allerdings eben nicht nur Reis essen. Chili sind Garne mit Reis, das ist das Menü 1 und das 2. Das zweite Menü ist Pasta mit Schinken, Pie-Sauce. Also die es mit den Bohnen nicht so haben, dürften auch das wählen. Wer sich hier dafür noch nicht angemeldet hat, der hat noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich eine Liste, die wir beim Kirchenkaffee noch herumgeben können. Es wäre schön, wenn wir hier den Saalgebung füllen könnten und hier ein bisschen, ein bisschen Geld zusammenlegen für das Projekt. Also, es gibt auch noch hinten liegen auch noch Flyer auf oder denen auch noch. Und auf der Liste könnt ihr euch eintragen, wenn ihr das vielleicht lieber nicht über das Internet macht. Zum Abschluss von dem Gottesdienst stehen wir nochmal miteinander singen. Wir singen das Lied 344. Unseren Ausgang segne uns. Dann kommt der Segen und dann hören wir noch das Ausgangsspiel von der Rosmarie Zinn. Ich bitte euch, zu Lied und Segen aufzustehen.
Thank you.
So geht in die neue Woche, gerichtet mit dem Blick auf Jesus Christus. Gesegnet vom Vater, begleitet von Jesus und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Führt noch Gott miteinander, habt noch ganz einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen.